Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Meine lieben Zuhörer, ja, wie angekündigt geht es ab heute um das Thema Burnout. Eigentlich war das Thema gar nicht so geplant gewesen in meiner Liste der möglichen Themen, aber durch das Interview mit Renate in New York habe ich festgestellt, auch durch Gespräche dort, dass das Thema Burnout, also die grobe, ich sage oft dazu Schublade Burnout, doch ein wichtiges Thema ist, durch das viel mehr Menschen gehen, als die es selbst gemerkt haben oder als es der Gesellschaft bewusst ist. Und wenn wir jetzt mal bei mir in den Podcast reingucken, sind auch die letzten Folgen, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, schon mit sehr vielen Elementen gespickt, wie man ein Burnout vermeiden kann und Übungen auch gegen Burnout oder bei Burnout, wie zum Beispiel die Sportmotivation mit Michael Meyerhofer, die Epigenetik vielleicht etwas weniger, außer dass möglicherweise die Burnout-Gefahr vererbt wird epigenetisch. Dann natürlich beide Folgen aus New York. Einmal die Folge mit Timur, dem Hang-Up oder Hang-Down-Menschen. Also auch die Welt mal upside down zu sehen, kann auch hilfreich sein. Und ich finde, die letzte Folge, letzte Woche, die Extra-Folge, unterwegs zwei aus dem Lee Strasberg-Institut, nicht nur, aber auch, mit einigen Übungen aus diesen drei exzellenten Workshop-Tagen, sind auch schon Übungen mit drin, die denn das Burnout gut behandeln. Ja, Burnout. Burnout heißt ja ausbrennen. Und es ist tatsächlich so, auch wenn es heute in dem Interview mehr um die mentale Situation geht und weniger um echte Speicher, es ist so, dass wir Speicher haben. Wir nutzen jeden Tag unsere Speicher, ich gehe gar nicht in die Feinheiten heute, und verbrauchen die Inhalte dieser Speicher jeden Tag aufs Neue. An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Und die Bilanz dieses Speichers, gehen wir davon aus, der Speicher ist gefüllt, sollte immer mindestens ja, plus minus null sein. Es kann mal schlechte Tage geben, dann muss es bessere Tage geben. Sprich, wir, ja, ganz grob gesagt, wir degenerieren in unseren Speichern und wir regenerieren in unseren Speichern. Gegen die Degeneration, also das Verbrauch des Speichers, kann man manchmal gar nichts machen, weil das ja, Reize sind von außen, die wir im Job, in der Familie, in anderen Umständen einfach ausgeliefert sind und die wir auch gar nicht unbedingt so schnell ändern könnten oder können und auch nicht immer ändern wollen. Aber wir können intern anders damit umgehen. Und wir können Warnsignale sehen, die leider oftmals für den Betroffenen selber viel zu spät erkannt werden. Und hier kommen, das kommt in der nächsten Folge oder übernächsten Folge, ich werde mal sehen, man kann im Labor, also in den Blutwerten, wenn man es richtig misst, nicht in der Schulmedizin, sondern eher in den Randgebieten, wie man nämlich die Werte richtig interpretiert und wie man die Werte richtig abnimmt, also auch die Art und Weise der Probenentnahme ist da manchmal wichtig, herausfinden, dass der Speicher, und zwar bevor weder man selber noch die Umwelt die ersten Symptome entdeckt, dass man erkennen kann, dass die Speicher drohen, weniger zu werden. Wir haben nämlich zum Glück im Rahmen unserer Speicher auch Reservemechanismen. Das heißt, wenn der akute Speicher, also der Speicher des fließenden Blutes, wenn ihr das so wollt, also der Flüssigkeiten vom Blut in die Zelle, von der Zelle ins Blut, noch gar keine Auffälligkeiten zeigt, dann kann es schon sein, dass in der Zelle und im Gewebe die Speicher langsam abnehmen. Zum Glück können wir aber auch oft auf die Speicher im Gewebe zugreifen. Und das ist alles im Fluss. Das heißt, wir haben relativ lang die Möglichkeit, Raubbau zu betreiben, ohne dass ja, der Speicher leer wird oder das Fass der negativen Dinge überläuft. Und dann kommt irgendwann das Burnout, das ausgebrannt sein, der Speicher, also auch der Regenerationsspeicher. Zur Regeneration gehören viele Dinge. Da gehört dazu, wie man mit Umständen von außen umgeht. Wie man regeneriert, nicht nur durch Schlaf, auch durch andere Dinge. Wie man möglicherweise Regeneration auch negativ beeinflusst. Und heute in dem Interview geht es darum, dass Renate, eine Zahnärztin aus Österreich, die ihre Praxis vor einiger Zeit begonnen hat abzugeben, endgültig Anfang des Jahres, und nebenbei jetzt ihre Erfahrungen mit ihrem Burnout Unternehmern, Unternehmerinnen zur Verfügung stellt, damit diese mit den drohenden Burnout-Situationen, die es viel, viel häufiger gibt, als man denkt, gut umzugehen wissen. Und da macht sie eben Coachings und ähnliche Geschichten. Hier heute geht es aber mehr darum, was sie erfahren hat und wie sie aus dieser Spirale des Burnouts rausgekommen ist. Seid also gespannt, gleich geht's los. Und nun zur Interviewpartnerin. Erstmal zum Interview. Das haben wir aufgenommen in New York, oben in der Rooftop-Bar, also beziehungsweise in der Ebene darunter. Und nach unserem Expertenkongress, und haben versucht, eine relativ ruhige Zone zu finden, was nach dem Kongress gar nicht so einfach war. Ich habe mal das trotzdem alles so gelassen und keine App verwendet, die den Hintergrund so ein bisschen rausfiltert. Und als kleine Achtsamkeitsübung für euch, wie eine Meditation, könnt ihr ja mal versuchen, dort die Hintergrundgeräusche so ein bisschen rauszufiltern. Wir reden laut genug, ich glaube, das funktioniert. Und der Fokus ist natürlich das Interview. Entschuldigung, ich möchte jetzt einmal die Interviewpartnerin vorstellen. Die hat mir eine Anmoderation mitgeteilt. Ich lese die einfach jetzt mal vor. Heute erwartet dich ein ganz besonderer Gast. Dr. Renate Doc Zülatz, Ärztin, Zahnärztin, Unternehmerin, Speakerin und Mentorin für Unternehmerinnen, Selbstständige und Führungspersönlichkeiten, die erfolgreich sind, aber im Inneren spüren, dass Leistung alleine nicht mehr reicht. Renate bringt über 30 Jahre Erfahrung aus der Medizin mit und verbindet dieses Wissen mit moderner Neurowissenschaft, Epigenetik und strategischer Lebensgestaltung. Ihr Herzensthema, wie Gesundheit, Struktur und echte finanzielle Freiheit zusammenhängen, warum es nicht reicht, funktionstüchtig zu sein, wenn man immer längst auf Reserve läuft. Sie spricht darüber, warum gerade High-Performer gesundheitlich besonders gefährdet sind, wie man Leistung mit echter Regeneration und Klarheit vereint und warum wir aufhören sollten, immer nur weiterzumachen und stattdessen lernen müssen, besser zu steuern. Sie sagt, das Leben ist keine Generalprobe, aber viele leben so, als hätten sie ein zweites. Freue dich auf eine kluge, inspirierende und sehr ehrliche Gesprächspartnerin, die nicht nur medizinisches Know-how mitbringt, sondern auch eine klare Vision davon hat, was gesunde Führung von sich selbst und anderen heute wirklich bedeutet. Los geht's mit Dr. Renate Doc Zülatz. Ja, es war ein sehr lustiges Interview, hört rein und zoomt euch jetzt auf die Rooftop-Bar in New York zwischen Broadway und Fifth Avenue.
Ja, hallo Renate, du bist ja gerade anmoderiert worden von mir und ja. Sehr spannendes Thema, so als ursprünglich Zahnärztin und heute ja am Tatort Gesundheit das Gesundheitsthema, und stelle ich aber so ein bisschen vor, ein bisschen tiefer als nur in Anmoderation.
Okay, also ich bin 30 Jahre Zahnärztin gewesen, kann ich mittlerweile sagen. Ich habe den Beruf sehr, sehr gern gemacht und habe ihn aber mit Jahreswechsel habe ich meine Praxis verkauft, weil ich schon seit einigen Jahren auch Mentorin für Unternehmer bin. Ich habe 2016 ein Burnout gehabt. Das hat mich dazu geführt, mal ein bisschen darüber nachzudenken, wo ich überhaupt hin will, warum das überhaupt entstanden ist, was Gesundheit bedeutet, ja, wie ich da hineingeschlittert bin. Und habe das dann sehr schnell für mich lösen können und habe dadurch einiges in meinem Betrieb verändert, habe mich als erste Person gestellt, habe dann einfach die Strukturen so verändert im gesamten System, dass ich mich vor allem wohlgefühlt habe in meiner Praxis. Und das hat dann langfristig einfach auch dazu geführt, dass ich auch natürlich die Patienten besser gefühlt haben und auch die Mitarbeiter gern da geblieben sind. Das heißt, wir haben einfach geschaut, dass ich wieder meine Werte dort leben kann und letztendlich führt das auch zu Erfolg. Das ist das Tolle an der ganzen Geschichte. Also nicht nur ich habe mich damit ein bisschen glücklicher gemacht, sondern ich habe es vor allem geschafft, auch einen finanziellen Erfolg dadurch zu haben. Das ist ganz, ganz interessant, dass das dann auch irgendwo zusammenhängt.
Ich gehe mal kurz dazwischen, für die Leute, die jetzt zuhören, diese Geräusche im Hintergrund hören. Wir sind jetzt ja gerade auf dem Expertenkongress in New York und sitzen jetzt hier, haben verzweifelt in der Lautstärke von New York eine ruhige Ecke gesucht. Das war die ruhigste Ecke, die wir finden wollten. Und das ist hier in der Rooftop-Bar, also in der Bar. Oben gibt es noch eine Terrasse. Und das ist eben einmal hier die Küche auf der rechten Seite oder Bar oder links. Da haben wir eben den Kongress gehabt. Und ich hoffe, dass es einigermaßen gut zu hören ist. Ja, was du eben gesagt hast, dich an erste Stelle zu setzen, ist mir gleich eingefallen. Da ist doch die Gefahr bestimmt da, dass das arrogant überkommt oder egoistisch.
Ja, das war auch mein innerer Glaubenssatz natürlich. Ja. Also ich durfte mich natürlich, das hat ein bisschen gebraucht, dass ich sozusagen mich nicht selber als egoistisch empfinde, wenn ich mich an Nummer 1 stelle. Aber ich glaube ganz, ganz fest dran, dass es der wichtigste Schritt ist. Und ich glaube auch wirklich, dass wir auf der Welt sind, um zu glücklich zu sein, um uns selber zu erfreuen. Und das nicht in einem Sinn, dass wir das auf Kosten anderer tun, sondern einfach unsere Berufung leben, jeden Tag aufstehen und sich denken, wow, das könnte jetzt echt der beste Tag unseres Lebens werden. Und wenn wir diese Dinge dann wirklich umsetzen, auch im Zusammensein, in der Kommunikation, auch in der Klarheit und in Grenzen setzen und im Entscheidung treffen. Also da gibt es ja ganz viele unternehmerische Dinge, die wir tun müssen, dürfen. Dann ist es wirklich so, dass man irgendwann einmal aufwacht und denkt, es ist jetzt passiert alles ganz genau so, wie ich es haben möchte. Und ganz im Gegenteil, wie von selbst. Und das Tolle auch, dass die Menschen, die ich anziehe als Klienten, aber auch als Mitarbeiter, genauso ticken. Also das passiert automatisch. Es ist wie meine Radiofrequenz, die ich in mir sozusagen anders ausgesendet habe. Und jetzt kommen die Menschen, die Musik hören wollen.
Wenn du magst, kannst du dir ein bisschen noch was über diese Burnout-Phase berichten. Meistens, also das, was ich festgestellt habe, auch aus eigener Erfahrung und mit Gesprächen mit anderen, dass so Burnout ja sehr unterschiedlich ist. Aber der Weg dahin, der Weg dadurch und der Weg da raus doch wieder recht ähnlich ist. Also ja. Wir reden ständig über Mentoren. Irgendwann kriegt man im Verlauf des aus dem Burnout rauskommens einen Mentor oder Berater oder Coaches oder man liest oder wie auch immer. Man hat irgendwelche auch körperlichen Symptome, die mit dazugehören, die oftmals ja gar nicht mit dem Geist in Verbindung gebracht werden. Und der Weg dahin ist eben auch, dass man das, was man hinterher richtig macht, so jetzt in unserem Fall, in deinem Fall, vorher falsch gemacht hat. Was sind so welche die Keypoints in diesen drei Bereichen? Zum Burnout, im Burnout, dadurch, währenddessen und jetzt, wo du rausgekommen bist. Hm. Kannst du das ein bisschen, oder was du da vielleicht daraus auch für deine Tätigkeit jetzt mit reinbezogen hast?
Ja, natürlich. Also ich erzähle es einfach einmal, wie es passiert ist. Es ist einfach über Nacht passiert bei mir wirklich. Ich bin aufgewacht und konnte mich überhaupt nicht mehr rühren im Bett. Ich konnte meinen Arm nicht 2 Zentimeter heben. Ich konnte nicht mehr sprechen. Das war wirklich dramatisch bei mir von einem Tag auf den anderen. Ich hatte ja Kinder zu versorgen, Unternehmen zu führen. Also das war wirklich dramatisch. Ich habe aber wirklich das nicht sehr lang gebraucht, um wieder aufzustehen. Also ich habe einen sehr, sehr lieben Freund gehabt. Das war ein praktischer Arzt. Und zu dem bin ich irgendwie dann doch gekommen. Der hat mir mal so diesen ersten Energieschub gegeben, einmal einfach geschaut, dass ich wieder einfach meine täglichen Dinge tun kann. Und ich habe mich am Anfang wirklich nur schriftlich verständigt, auch mit meiner Assistentin. Und habe mir sofort Hilfe geholt in dem Rahmen. Es gibt so Burnout-Prophylaxe-Seminaren bei uns in Österreich für Selbstständige. Und da habe ich mich einfach mal angemeldet und habe dann gewusst, ich kriege in 3 Wochen einen Platz. Und die Zeit bis dorthin, weil ein Unternehmen, das geht ja nicht. Du kannst ja, ich habe ja Angestellte, ich konnte ja nicht irgendwie sagen, jetzt bin ich weg. Mhm. Das ist dann so passiert, dass ich einen lieben Freund gehabt habe, der Psychologe ist an sich. Und der hat mit mir was ganz Wesentliches gemacht. Er hat mich nämlich nicht krank gemacht und nicht gesagt, das ist schlimm, sondern er hat gesagt, was ist die Lösung? Und er hat gewusst, ich muss in meine Praxis. Also, wie gehen wir in die Kommunikation? Wie kann ich meinen Assistentinnen erklären, was das ist und was ich brauche? Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich mit meiner Hauptassistentin damals, mit meiner Praxismanagerin, das so ausgemacht habe, dass ich gesagt habe, man weint ja auch viel, zum Beispiel, ich habe sehr viel geweint. Und er sagt, okay, ich komme, es war kein ganzer Tag, es waren immer nur so 2-3 Stunden, eingeteilt mit Pausen und dann wieder 2-3 Stunden. Also das haben wir natürlich als erstes einmal sofort verändert. Und es ist dann so passiert, dass ich gesagt habe, wenn ich aufstehe und gehe, muss sie kommunikationsmäßig übernehmen. Also falls ich irgendwo das Gefühl habe, ich schaffe das nicht, muss sie übernehmen. Und allein die Tatsache, dass wir uns das ausgemacht haben, hat dazu geführt, dass ich das nie gebraucht habe. Es ging eigentlich nur um den Selbstausdruck. Es ging darum, dass ich sage, dazu stehe, dass es das Team gewusst hat, dass es auch nicht schlimm war und dass man einfach dann weiter tut. Und ich glaube, das ist schon auch ein Kern beim Burnout, weil im Burnout hat man sich ja verloren selber. Mhm. Ja? Und das braucht auch einige Zeit, bis man wieder wirklich sozusagen richtig schön zu sich findet.
Ich würde gerne mal dazwischen gehen, ja, klar, die Zeit davor. Es ist ja so, dass nicht nur bei Burnout, bei eigentlich vielen Krankheiten, fast allen nicht, aber bei vielen Krankheiten kommen die Patienten, fühlen sich überrumpelt. Und ich sage mal schön das schöne Bild, was ist eigentlich dieses Plötzliche? Da hinten steht ein Fass, ne, da hinten in der Ecke, ein Barrikfass, 200 Liter.
Ja.
Wann siehst du, dass es voll ist, wenn es überläuft?
Ja.
Das heißt, es war vorher schon fast voll.
Ja, ja, natürlich.
Und da gibt es darum, eben Warnsignale zu erkennen,
ja,
wenn
man
reinzugucken oder wie auch immer.
Ja.
Welche Warnsignale hättest du denn sehen können, hättest du sie gesehen? Oder hättest du vielleicht das Umfeld, das vielleicht schon was gesehen hat, besser darauf hören können? Was waren so die Warnsignale so für viele, die jetzt vielleicht zuhören?
Ja. Sehr gerne. Also interessant war wirklich, dass mir erst im Nachhinein sehr viele gesagt haben, ich habe schon darauf gewartet, dass das bei dir passiert. Ja.
Und aber
keiner hat mir das gesagt, weil was sind wir meistens, die Burner, das sind High Performer. Das sind Menschen, die in den meisten Fällen wirklich ihr Leben performen. Mhm. Also als wenn es etwas wäre, was man erledigen muss. Mhm. Also das heißt, sind diejenigen, die erstens einmal auf einem sehr hohen perfektionistischen, sage ich jetzt einmal, Level ihre Arbeit machen. Also und die Kontrolle nicht gern abgeben, selber gerne alles machen, harmoniesüchtig sind. Also Harmonie dann auch noch in dem Sinne, dass sie sagen, also in der Familie muss alles gut sein, kein Streit, bei den Kindern sollte alles gut sein. Dann Mitarbeiter, zum Beispiel das typische Mitarbeiter, keine Grenzen setzen, dann nur froh ist, dass man Mitarbeiter hat, man sehr viel gibt und ja, das letztendlich dann dazu führt, dass irgendwann mal eine Überforderung da ist. Und bei mir hat es dann noch einen familiären Auslöser gegeben. Also es hat eine Sache gegeben, die dann mich wieder wirklich sehr, sehr getroffen hat und 2,5 Monate später war das Burnout dann auch wirklich da. Also das hat das letzte, so wie das Kartenhaus.
Das ist fast zum Überlaufen gebracht.
Ja, das Kartenhaus ist zusammengebrochen.
Oder so. Genau. Letzte oben drauf, letzte oben. Ja, oder genau. Der letzte Stein aus dem, wie heißt das nochmal, dieses Spiel?
Ja, genau.
Jenga, ne?
Ja.
Letzte
Mikado,
Stein hier raus.
Nennen wir Mikado. Das in Österreich.
Nee,
das
ist ja Mikado, gibt es auch. Aber, ne, Jenga ist auch dieses, wo man die Türmchen baut,
schon,
wo man diese lockeren Steine rausholen muss. Und der letzte Stein ist der, der dann eben nicht mehr locker ist. Aber der ist dann so fest, dass man ihn rauszieht und dann bricht alles zusammen. Wie auch immer. Auf alle Fälle. Ja, und was waren die Signale? Also kann ich jetzt den Zuhörern oder kannst du den Zuhörern also irgendwie sagen, was wäre das denn gewesen, wo das Umfeld, was ja vielleicht hätte aufpassen können oder was hätte sehen können, sagen können, jetzt mal zu, das ist ein Warnsignal, da ist man fast unwiederbringlich auf dem Weg zum Burnout. Gibt es das bei dir oder als Erfahrung aus anderen Fällen?
Ja, also ich habe ein paar Dinge bemerkt, dann im Nachhinein sind sicher Schlafstörungen dabei, es sind sicher körperliche Beschwerden drin, also mit Gelenksbeschwerden, die ich nicht zuordnen konnte. Es ist, dass man alles unter Kontrolle, also wirklich wie panisch alles unter Kontrolle halten muss. Also man will gar nichts mehr abgeben, man hört auch niemandem mehr zu. Und wenn man nach Hause kommt, will man gar nichts mehr machen, man möchte eigentlich nur mehr seine Ruhe haben. Also es wird so viel, dass man das, was man früher als Hobbys gerne gemacht hat, dafür auch schon keine Kraft mehr hat. Also das ist dann wie auch noch wieder ein Stückchen Arbeit. Und bei mir war es sehr, sehr interessant, weil ich habe damals Klavier gespielt und ich habe gemerkt, dass ich die rechte und die linke Hand nicht mehr zusammenbekommen habe. Also ich habe die rechte Hand spielen können, also das ist ja auch bei der Gehirnforschung, ist ja auch nachgewiesen, ja, dass da was passiert. Das heißt, die rechte Hand konnte allein spielen, die linke auch, aber sobald ich beide spielen wollte, konnte ich nicht mehr. Und ich habe es aber damals natürlich nicht verstanden. Nach dem Burnout war das dann alles klar und das sind ja auch dann die Dinge, die nachwirken. Das sind dann Dinge oft, die nachwirken. Im Gehirn passiert sehr wohl was.
Das mit dem Zusammenschalten finde ich interessant.
Ja.
Das würde ja heißen, dass wenn jemand Klavier lernt, da braucht man das ja, dieses Zusammenschalten, dass die vielleicht so, also jetzt Burnout gefährdet sind, so ein Typ sind dafür, dass die das schlechter lernen können. Ja. Dieses kombinierte Spiel. Also ich habe immer den Eindruck gehabt für mich, gerade das, was du sagst, nämlich dieses gemeinschaftlich getrennt zu spielen. Also das ist ja eigentlich sowas in der Richtung. Oder zusammenschalten, Multitasking ist es ja wieder auch nicht. Dass mir das nämlich schwer gefallen ist. Also auch, ich habe nie richtig Klavier spielen gelernt. Aber allein die Vorstellung, da zu spielen und das zu machen und wobei man das beim Autofahren ja auch geht und solche Geschichten, die man ja lernt, gleichzeitig zu tun, ohne dass man sie bewusst macht, ob die dann leiden oder dass die dann leiden, wenn man in so einem Burnout ist, finde ich interessante Sache. Oder typbedingt vielleicht auch, die das dann nicht so lernen können. Und was war dann so für dich so die Kardinaldinger, da rauszukommen? Also mit deinem Arzt hast du gesagt, hat der auch Laborwerte untersucht? Echt nicht?
Wir haben fast gar nichts gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung schon sehr lang beschäftigt und ich habe einfach gewusst, ich darf jetzt was ändern. Und habe wirklich durch dieses, ich bin dann nach drei Wochen spannend. In dieses, ich bin vielleicht auch, weil ich ja Ärztin bin, ich bin ja nicht nur Zahnärztin und die gehen ja nicht so gerne zu irgendwelchen Ärzten.
Ja, aber
und
du warst ja beim Arzt.
Ich war nicht wirklich beim Arzt.
Du hast ja gesagt, das ist der Mentor, in Anführungszeichen, ein Arzt gewesen.
Nein, das war ein Psychologe.
Psychologe.
Ich war nur beim Psychologen und ich war, der praktische Arzt war ja ganz kurz nur, der mir so ein bisschen energetisches war, so ein eher ganzheitlich arbeitender Mensch.
Also der
hat keine Blutabnahmen gemacht, gar nichts. Nein. Ich glaube, auch in meiner Wahrnehmung ist es wirklich eine mentale Geschichte. Natürlich gibt es da ganz viele Menschen, die dann sagen, man braucht auch noch irgendwelche anderen Dinge, die man zuführt und so. Ich habe halt schon recht gut und gesund gelebt vorher. Also bei mir ist wirklich der Weg, hat wirklich begonnen damit, dass ich diese eine Woche dann das war so ein Seminar. Das war sehr spannend, weil das war eigentlich ein Prophylaxe-Seminar und ich war die Einzige, die schon mitten im Burnout da drinnen war. Ja. Also ich war das gute Beispiel, so, da wollen wir nicht hin.
Und falls doch, wie kommen wir da raus?
Ja, genau. Und das ist interessant, weil die Gruppe hat es dann länger gegeben und sie haben dann immer wieder gesagt, du warst wirklich sehr ein abschreckendes Beispiel. Aber man nimmt es ja nicht wahr. Ne?
Also jetzt das selber heißt, als du.
Selber. Also man ist wirklich dissoziiert. Und das ist etwas, das dürfen wir, also die Leute, die ganz viel arbeiten. Und
du nimmst es nicht wahr während des Burnouts, als du in der Therapie warst, auch nicht?
Du nimmst, wie schlimm es ist, noch immer nicht wahr.
Spannend.
Es gibt ja auch sehr viele, die wieder zurückfallen. Ne? Also Burnout ist ja wie eine Mentalität. Ich sage immer, das ist wie, das ist
in dem Moment schon, ja klar. Ja. Wobei, Mentalität verstehe ich, also es gibt Mentalitäten, die bleiben.
Das ist ein mentaler Zustand.
Ach so, das meinst du, okay.
Das
ja.
meine ich damit, ja, ja. es ja, ist klar. ein mentaler Zustand, daher kommt doch dieses Wort. Und, aber es hat einmal mit kleinen Schritten begonnen, mich wirklich an Nummer eins zu stellen. Und das war sehr, also da weint man viel, wie man, wenn man dann draufkommt, wo man sich überall hinten anstellt, ja. Wo es auch wirklich um wichtige Dinge geht, auch um die Beziehung zu dem Partner oder zu den Liebsten, ja, wo man merkt, okay, da passt das nicht mehr zusammen. Und es ist auch wichtig, in meiner Wahrnehmung, wenn man wirklich in diese Therapien geht oder sich halt helfen lässt, dass man es unbedingt mit der Familie bespricht. Weil man verändert sich sehr schnell radikal. Weil die sind natürlich gewohnt, dass man alles für sie tut. Und jetzt ist man dann schon
profitiert
in einem... Natürlich, die haben...
Energiesaugen aus dem...
Die haben profitiert. Ja, ja. Aber ich muss dazu sagen, jetzt long time gesehen, das ist ja jetzt doch schon bei mir fast 9 Jahre her, der Weg zahlt sich so aus, weil es auch gerade, wenn ich mir jetzt meine großen Kinder anschaue, ist es so toll, dass wenn ich mich zumute, wenn ich mich meinen Kindern zumute, dann werden meine Kinder stärker. Das ist das Tolle dran.
Was meinst du mit sich denen zumuten?
Mich zumuten. Wir muten, also wenn man ein Mensch, der in der Harmoniesucht ist, im High-Performen, in dem Sinne, dass er immer alles recht machen will, aber trotzdem die beste Leistung im Beruf machen will, also richtig so ein Burnout.
Wenn du den zumuten hast, du willst den verantworten.
Dann nehme ich mich ja die ganze Zeit zurück. Das heißt, es ist in der Familie dann so, dass ich es ja für alle mache.
Mhm.
Wenn ich mich aber zumute, wenn ich sage, das geht nicht mehr, das konnte ich ja früher nicht aussprechen. Ich konnte ja nicht sagen...
Das ist ein bisschen das Wort, du kommst aus Österreich, das muss man jetzt mal dazu sagen.
Ja, ne?
Dass
Österreich.
Dieses Zumuten vielleicht anders benutzt wird als in Deutschland.
Ja, vielleicht.
Weil bei uns heißt es nämlich, wenn man einem was zumutet, dann kann das eine Zumutung sein. Und eine Zumutung ist ein ganz klar negatives Wort. Deswegen habe ich versucht reinzugehen. Ich denke, das heißt, dass du auch wenn jemand was zumutest, dann traust du ihm was zu.
Genau, das ist meine Interpretation.
Ich würde es eher so verwenden, oder vielleicht meinst du es auch so, dass man dem anderen, den Kindern zum Beispiel, was zutraut, den nicht alles wegnimmt, weil das alles wegnehmen, immer alles alleine machen, ist ja auch wieder Teil des Burnouts. Oder kann das zumindest sein.
Absolut. Ne?
Deswegen zumuten.
Genau.
Deswegen habe ich nachher nachgefragt.
Aber in der Zumutung steckt auch das Wort Mut drinnen. Das heißt, für eine, ich mute mich zu, brauche ich Mut, sozusagen mich zuzumuten.
Völlig richtig. Die Frage ist nur, wie man es versteht. Ne?
Genau.
Also, wenn man in Deutsch sagt, das ist doch eine Zumutung, dann heißt das ganz klar, das darfst du mir nicht anvertrauen.
Das ist in Österreich auch.
Das ist eine Zumutung für mich, dass ich das jetzt machen soll, weil ich kann das nicht. Also wenn mein Chef mir was...
Das ist sehr lustig. Das ist bei uns in Österreich genauso. Bei uns heißt das auch zumuten. Ja. Aber ich glaube, ich habe das ganz bewusst genommen, weil derjenige, der sagt, das kannst du mir ja nicht zumuten, ist natürlich, das passiert ja dem Burnouter. Genau das passiert ja, weil er ist ja gewohnt. Das kannst du mir nicht zumuten, sagt er nur jemand, der gewohnt ist, dass das der andere jetzt für ihn tut. Das ist jetzt...
Ja, ist richtig. Ja, genau. Ja. Weil es nicht normal ist, dass man ihm das zumutet, weil man es ja alles selber gemacht hat.
Aber es ist ja jeder frei. Es darf ja jeder sozusagen wirklich sich selber so leben, wie er will und entscheiden für sich.
Deutsche Sprache, spannend.
Wow. Ja, genau, ist wirklich spannend. Aber ich finde es halt wichtig. Ich bleibe auch dabei, glaube ich, das zumutbar, weil ich will einfach frei entscheiden können, ob es der andere... wie der andere es empfindet, liegt er nicht in meinem Ermessen. Genau.
Ja. Und wie, also diese Learnings, die du hattest, aus Vor-Burnout, während des Burnouts und dann eben hinterher raus, dieses Umanstellen, ohne arrogant oder egoistisch zu wirken.
Absolut.
Raus aus dem Zahnarztbetrieb, das ist Anfang des Jahres oder ein Jahr verkauft, und rein in was anderes. Was sind da so die Inhalte, die du da weitergeben willst? An Unternehmen, glaube ich.
Ne? Genau.
An Großunternehmen, Kleinunternehmen, Allunternehmen?
Ja, so Klein- bis Mittelunternehmen, genau. Auch Selbstständige, die noch selbstständig arbeiten. Mhm. Ja, ich habe auch einige Führungskräfte als Klienten, die halt auch oft da drin stecken, weil die ja oft in der Mitte stecken zwischen Führung und Controlling. Mhm. Und was kann ich da sagen? Ich finde halt, ich kann als Ärztin sehr viel gesunde Strukturen, Planungen, Zeitmanagement und das immer aus dieser mentalen Sicht zu sehen. Ja? Also einerseits sind es natürlich alte Glaubenssätze, die wir haben, die in uns stecken, die wir halt, sage ich immer, auf dem Teppich in der Kindheit gelernt haben.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Und die uns aber jetzt halt einfach nicht mehr dienlich sind, die damals schon ihre Berechtigung gehabt haben. Also ich bin niemand, der sagt, das war schlimm damals, was wir da gelernt haben. Es waren Überlebensmechanismen, die uns aber heute, wenn wir erwachsen sind, nicht mehr so dienlich sind. Und ich versuche, das zu entkoppeln und gleichzeitig eben für den Menschen einmal klar zu machen, was der überhaupt noch will, weil das ist auch oft so versteckt, weil wir den Strukturen so hörig sind und eben glauben, okay, ja, ein Zahnarzt muss so oder so sein oder ein Tischler muss das und das können. Und das ist überhaupt nicht wahr. Also wir sind nicht in der Lage, wirklich für uns selber klar zu machen, mit welchen Werten möchte ich.
Das ist echt lustig hier. Es läuft hier gerade einer vorbei mit dem Walkie-Talkie. Oh, das ist New York.
Ja, ist New York.
City that never sleeps and never be calm. Ja, genau. Wo waren wir gerade? Ja. Konvention so ein bisschen, ne?
Ja, genau, dass der einfach gar nicht daran glaubt, seine Vision zu leben, nach seinen Werten, seinen Beruf. Also die meisten sagen am Anfang gleich, wie stellst du dir das vor? Das geht ja nicht. Und erst sozusagen nach dem Coaching, nachdem wir uns da jetzt ein bisschen dann sukzessive vorwagen zu dem, was er wirklich, wofür die meisten auch begonnen haben. Ja, also die haben vergessen, wofür sie begonnen haben, das Ganze. Ja. Und das mache ich wieder klar. Das geht auch recht schnell, muss ich sagen. Ich habe da sehr effektive Methoden. Ich gehe auch immer in den Ursprung rein. Also das heißt, darum sind die Dinge auch schnell und effektiv. Und es ist halt einfach wunderbar, wenn man dann sieht, wie sie nicht nur in ihrem Privatleben, weil da gibt es auch oft sehr viele Verstrickungen mit Partner, Partnerin, auch mit den Kindern, mit erwachsenen oder halberwachsenen Kindern. Da entstehen auch so Abhängigkeiten. Und da ist die Emotion natürlich das Höchste, weil das möchte man mit denen gar nicht. Also das, dafür, da ist man ja eigentlich irgendwie aufgestanden, dass man mit denen eine ganz tolle Beziehung hat. Die haben aber keine gute Beziehung. Die fühlen sich sehr oft abhängig. Die fühlen sich, die sind halt auch, machen sehr viel für anderen, aber die anderen machen eben nicht zurück. Und damit
meinst,
haben sie das.
Du meinst, dass man eine Familie mit einbeziehen muss? Kann man das so sagen?
Also ich ende im 1:1, wenn ich nicht im Betrieb arbeite, im 1:1. Im 1:1 arbeite ich, also wir schauen uns die Lebensbereiche an, wo es am meisten irgendwo die Themen gibt. Und es ist meistens von diesen drei großen, also ich habe so 12-Wochen-Programme, ist es meistens so, dass das zwei private Themen sind. Ja.
Und wo sieht man dich so oder wo findet man dich mit deinem Unternehmen? So auf Instagram? Oder wie,
ja, ja, ich bin sehr auf Instagram. Ich habe auch eine. Genau, ich bin sehr auf Instagram. Ich habe auch eine private Facebook-Gruppe, wo ich wirklich jede Woche meine Lives mache. Das sind so Mini-Mini-Workshops, wo ich aber wirklich sehr exklusiven Inhalt gebe, den ich sonst nur im 1:1-Coaching hergebe. Kommt man einfach rein. Da kann man,
Können wir verlinken in den
Show Notes. Das kann man sehr, sehr gerne. Und ansonsten mache ich meine Programme einfach, ein Strategiegespräch mit mir buchen und ich schaue einfach, was ich tun kann.
Hast du denn vielleicht so als in Richtung Abschluss des Interviews so ein paar Hacks, so 2 bis 3 Tipps, wie man jetzt so im Unternehmen, wo man, wenn man merkt, das wird einem zu viel, jetzt mal so als ganz grobe Überschrift, für einen selber, man merkt schon, das geht in die Familie mit rein, das lässt sich ja gar nicht trennen irgendwann, was man so als Überprüfung, als Tipps, als Hacks so machen kann. So 1, 2, 3, gibt es da irgendwas?
Gibt sicher was. Also wenn ich wirklich mit der, also ich arbeite ja immer mit der Führungs-, also in der höchsten Ebene, und zwar immer genau dann, bevor eine Veränderung stattfindet. Ja, also nicht, wenn schon was gebucht wurde oder so. Ich bin derjenige, der dann das Geld spart letztendlich, weil viele nehmen sich dann irgendwelche Leute, die glauben, sie müssen mehr in Social Media gehen oder sie glauben, sie brauchen einen anderen Mitarbeiter oder sie glauben, sie brauchen eine neue Software oder sie brauchen irgendwas. Ja? Also ich bin wirklich die Instanz, die bevor der bevor die Veränderung stattfindet, ich bin derjenige, der mal so drüber schaut mit dieser Führungskraft. Und ich finde, einer der wichtigsten Dinge ist, sich in der Früh ganz kurz den Tag mal so vorzustellen, wie man den Tag eigentlich gerne hätte.
Also so eine Art
das heißt,
Planer.
So, ja, man kann das auch mental machen, man kann das in einer Art Meditation machen, man kann sich das einfach visualisieren. Mhm. Wie möchte ich mich fühlen? Ich arbeite sehr viel über die Gefühle, weil letztendlich den Porsche kaufen wir uns ja nicht, weil es das beste Auto ist, sondern weil es einfach ein geiles Gefühl ist, drin zu fahren.
Und sieht auch schön aus.
Auch bei den Damen sieht auch schön aus. Und bei den Damen ist es, sage ich jetzt mal, die Louis Vuitton-Tasche, um jetzt so spitz das Ganze zu formulieren. Und so haben wir aber auch Gefühle, wenn wir in unser Unternehmen reingehen wollen und vor allem auch ein Gefühl, das wir haben wollen, wenn wir wieder rausgehen oder ein Gespräch führen, ein schwieriges Klientengespräch oder Mitarbeitergespräch. Wir haben so ein Gefühl, das wir möchten, wenn wir das tun. Und ich arbeite sehr viel mit diesen Gefühlen und die kann man sich ein bisschen visualisieren. Und es funktioniert wirklich besser, wenn man mit diesem Gefühl hineingeht. Und da merkt man nämlich, was man dann einfach denkt. Weil wenn man sich sofort ablenken lässt mit den E-Mails, also nicht gleich die E-Mails aufmachen, nicht gleich das Handy zücken, sondern zuerst mal schauen, okay, was ist eigentlich für mich heute dran? Für mich. Was ist meins heute? Ich mache dann auch immer eine Prioritätenliste. Das steht
Über Begriff Struktur so ein bisschen?
Es ist Struktur, aber es ist auch Mindset. Es ist eben diese Kombination.
Das schließt sich ja nicht aus.
Genau. Also Struktur, ja, nein, ist eh nicht. Also, aber Struktur ist es eben, dass man sagt, ich stelle mir vor, wie es ist, ich fühle das auch schon, ja? und gleichzeitig schreibe ich mir, also ich sage immer, 6 Dinge sollten auf dieser Liste stehen, 4 beruflich und 2 privat. Und die 2 privaten, also ich muss mir 2 Dinge, 4:2, ja genau, 4 Dinge, die müssen passiert sein und die 2 Dinge, die...
Die willst du jetzt nicht verraten?
Nein, die stehen zum Beispiel bei jedem drauf.
Das sind, überhaupt, was hast du gesammelt? Achso, nicht jetzt als
zum Beispiel, also stell dir vor, du wachst auf in der Früh und schaust auf deinen Kalender, machst das Handy noch nicht an und sagst, okay, was ist denn heute dran? Und außer du hast den Kalender am Handy, ja? Und dann sagst du, okay, das passiert heute. Und dann hast du vier Dinge, die du für dein Unternehmen für wichtig empfindest.
Okay. Da hast du noch keine E-Mail bekommen,
da hast du noch nichts, du hast noch mit niemandem gesprochen. Und die Dinge, die dann meistens mit Wachstum zu tun haben, sollten auch mit Erfolg, also es sollten auch finanzielle Themen dabei sein. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht eine Entscheidung ist, die ich schon lange aufgeschoben habe, oder ein Mitarbeitergespräch oder jemanden nicht angerufen habe, aus irgendwelchen Gründen, weil ich die Entscheidung abgeschoben habe. Ja?
Hat schon sehr viel mit auch wirklich Zeitplan zu tun.
Ja, sehr viel mit Zeitplan, genau.
Und dann Prioritäten.
Und die Prioritäten.
Und so eine Einstellungsgeschichte auch?
Ja.
Also so ein Satz für einen Tag oder so eine Tagesgeschichte oder so?
Ich persönlich stehe immer auf mit dem Satz, wenn ich meine Augen öffne, was muss ich heute tun, damit ich glücklich bin?
Ah, okay.
Ich stelle mir diese Frage.
Und wenn du schon glücklich aufwachst?
Und das tue ich meistens mittlerweile. Aber dann kann es ja noch glücklicher sein. Ich kann ja noch glücklicher werden. Oder man kann, ja, also jeder, es gibt auch verschiedene. Also bei mir ist es glücklich sein, aber viele wollen auch gelassener sein. Mhm. Und das kann auch mal für den Menschen dann dran sein. Und dann fragt er sich, was muss ich heute tun, damit ich gelassener bin? Und sehr gut wäre es dann, wenn das beim zweiten Hack bin, dass man dann am Abend sich fragt, was habe ich heute getan, damit ich glücklich bin, und ein Review zu machen? Genau.
Ja. Rätst du, dass man das aufschreibt?
Ja, sehr.
Ja, sehr.
Weil insbesondere am Abend, also in der Früh, also die Prioritätenliste, ja. Aber das am Abend, ich bin ein Fan von Dankbarkeitsbuch oder ich nenne es auch Erfolgstagebuch, weil man dann einfach seine Energieräuber besser erkennt, seine Leute, die einem Energie geben, und auch die kleinen Erfolge, weil die kleinen Erfolge machen ja das Dopamin hoch. Ja?
Du sagst auch taktil mit Sehen und
unbedingt den Loop fertig
beides,
machen.
Ne? Genau.
Unbedingt. Ich sage, das ist ein Loop jedes Mal, ist wenn wir es fertig schreiben, ist ein Loop im Gehirn. Mhm. In der Gehirnforschung ist das alles ja schon bewiesen. Ja,
ja, aber ich drehe mich immer so ein bisschen um diese Planung. Ja, gut, ja, verschiedene Planungen, 100-Tage-Planer mit monatlich und täglich und
ja,
so.
Ja.
Aber ich komme mit diesen Büchern nicht zurecht. Das liegt immer da, wo ich es gerade nicht brauche. Also, ich habe aber trotzdem mein Handy ja da. Da könnte ich auch reinschreiben mit so einem Ding oder mein iPad oder so ein anderes Ding. Aber dieses Schreiben ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, weil es, wer schreibt, der bleibt, ist immer so ein Spruch, aber es ist schon mehr eine Verarbeitung auch.
Also, ich arbeite fast auch nur digital, außer ich löse spezielle Dinge.
Aber wo schreibst du dann morgens deine Sachen auf?
Meine Prioritätenliste ist ein Post-it, das pickt manchmal am Handy. Ja. Und ich habe auch noch einen analogen Kalender. Und zwar, der wird, die sind wie zusammen. Also die sind immer zusammen. Und da schreibe ich das sehr wohl auch manchmal drauf. Und ich habe mein Dankbarkeitsbuch, das liegt am Kopfpolster. Also die Erfolgsliste das ist wirklich ein Magic Tool, weil die Menschen so unzufrieden geworden sind und sie mit sich auch die kleinen Erfolge gar nicht sehen. Mhm. Auch gerade High Performer, die ich habe, oder Burnouter, die sehen ihre Erfolge nicht mehr. Die sind mit nichts zufrieden mehr, was sie wirklich gemacht haben. Und dabei sind das großartige Menschen, die sehr, sehr viel leisten und alles am Laufen halten, aber die den Blick dafür verloren haben, wie toll sie sind.
Also den Tag visualisieren, ein Review machen am Ende des Tages.
Ja.
Aber wahrscheinlich, wie man so schön sagt, wertschätzend, ohne sich dann schlecht zu fühlen.
Ja, die Bratpfanne weg.
Genau, sondern einfach zu sagen, klar, was kann ich am nächsten Tag besser machen oder was brauche ich für ein anderes Gefühl oder wie auch immer. Das so als ein Hack für sich selber, aber auch für andere, weil ja der Tag mit anderen stattfindet, vor allem im persönlichen Bereich.
Ja.
Zweiten Hack hast du schon angedeutet?
Ich habe schon noch einen Hack, den finde ich richtig cool. Und zwar, dass man die ganzen Routinetätigkeiten, die man hat, Sport zum Beispiel oder, sage jetzt mal, bei Frauen Haushalt oder Kinder oder was, in die Arbeitspausen reingibt. Also ich stehe mittlerweile auf und mache wirklich als erstes gleich eine Deep Work Phase. Das heißt, ich arbeite meistens 60 bis 90 Minuten und dann beginne ich erst, mich zu duschen oder meine Workouts, also richtig auch meine Sport.
Man kann doch Sport nur während der Pausen des Arbeits machen.
Ja, schon, aber es sind viele im Büro und ich mache, also ich halte nichts davon, dass man sagt, man arbeitet von 8 bis 14 Uhr und dann macht man 3 Stunden Pause. Viel besser wäre es, man arbeitet 60 bis 90 und dann macht man Sport zum Beispiel, halbe Stunde. Dann macht man wieder eine Arbeitseinheit und dann macht man wieder Sport.
Dann muss ich ja mehrfach duschen am Tag.
Ja, also auch, wäre auch okay, aber es ist extrem, also man hat dann nicht mehr das Gefühl am Abend, ich muss jetzt Sport machen. Es gibt sehr viele, die sagen, die geben sich, also meine Klienten, sehr viele geben sich die Sporttasche rein und fahren dann am Abend heim und sind so fertig, dass sie das nicht mehr machen. Und das ist natürlich, das kann man im eigenen Unternehmer und das als Unternehmer natürlich selber sehr gut organisieren. Es ist wieder ein Struktur- und Zeitthema und ein Prioritätenthema. Also das heißt, ich kreise immer um diese Themen. Aber das hat mein Leben sehr verändert, weil ich, also Krafttraining zum Beispiel, jeder hat so gesagt, man muss ein bisschen Krafttraining machen. Also da mache ich doch 20 Minuten drei Übungen für irgendwas, was ich mache und fühle mich gleich super wohl. Wenn ich das dreimal am Tag mache und das jeden Tag und das als Pause nehme, dann viel trinke zum Beispiel dazwischen und irgendwelche Dinge mache, die ich sowieso machen muss.
Jetzt gerade Orthopäde und Sportmediziner und ich mache auch sehr viel Sport. Ich finde das spannend. Also als Chef kann man ja vieles einrichten. Das geht letztlich ja am Terminkalender einrichten. Selbst in der Praxis kann man ja Lücken machen. Und trotzdem finde ich den Gedanken zu sagen, also die Mittagspause länger und schon mittags den Sport zu machen, als statt sich nur hinzusetzen und den Wams voll zu schlagen, ist okay. Dann brauche ich noch ein bisschen länger Zeit, weil ich ja noch ein bisschen Körperpflege machen muss. Aber dann wirklich mehrere, also wenn ich Sport mache, also auch wenn ich etwas mehr als nur Relaxing mache. Ich kann ja auch eine Einheit machen, wo ich eine Stunde meditiere. Dann muss ich mich nicht duschen. Ja. Ja, ist ja auch eine Einheit,
wo ich sage, absolut. Alle Routinen, die man so eigentlich glaubt,
für sich macht.
Die für sich macht, die wo man glaubt, das braucht jetzt, das hebe ich mir für den Abend auf.
Also nicht nur Sport, sondern also
es kann auch Meditation sein.
Nicht Arbeit.
Es kann auch Hausarbeit sein. Also Frauen, ja, wir haben ja ganz viel, ich bin ja auch im Online-Business mittlerweile, ich arbeite sehr viel von zu Hause. Also wenn ich sage, okay, ich brauche mal, ich stehe jetzt auf und ich mache wirklich eine Stunde und erledige mal alles, was so zu erledigen ist, dann trinke ich was und dann setze ich mich wieder hin, ist das auch auf eine gewisse Art und Weise einmal mental weg, es ist was erledigt, ich habe es nicht verschoben und dann gehe ich wieder weiter.
Vor allem, weil es dann auch wichtig ist ja eigentlich schon dann der Fokus immer auf eins oder auf wenige verschiedene, das ist nicht gleichzeitig alles zu machen.
Genau.
Oder während der Hausarbeit dann auch noch die Mails zu machen oder so. Aber diesen Wechsel von wahrscheinlich sogar nur 75 Minuten, sagt man heutzutage, und dann wieder zumindest eine 5- oder 10-minütige Pause, was anderes zu machen, das Ähnliche wieder, aber besser noch, was anderes zu machen, immer wieder neu zu restarten, ist einfach für den Kopf ganz wichtig, oder für den Körper auch ganz gut. Das weiß man ja heutzutage, aber das ganze Leben läuft natürlich anders. Also das ganze Leben in den meisten Unternehmen, aber da kommst du ja wirklich ins Spiel, sagst du mal zu, das ist richtige Weg. Überlegt mal drüber nach, euer Unternehmen, euer Kleinunternehmen, Praxis oder wie auch immer, mal anders zu führen.
Genau.
Lasst euch mal drauf ein, offensichtlich einlassen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das mal macht, ohne Widerstände zu sagen, ich versuche das mal, dass das tatsächlich gut ist.
Ja.
Wenn man den Sport, sondern die Aktivität, nicht des üblichen Arbeitens, also eigentlich die Arbeit zu durchbrechen, mit anderen Aktivitäten, die man eh machen möchte.
Das entspricht sozusagen meiner Philosophie. Ich arbeite ja schon seit vielen Jahren nicht mehr. Also sicher seit 20 Jahren habe ich beschlossen, dass ich nicht mehr arbeite, sondern lebe. Das heißt,
ein anderes Thema,
Und das sozusagen spiegelt aber das wider, dass wir einfach das nicht so sehen sollten. Wir verbringen so viel Zeit an unserer, unter Anführungszeichen, Arbeitsstelle, dass es einfach gar keinen Sinn macht, das so zu trennen. Und ich glaube, wenn man das umstrukturiert im Betrieb, die Ersten, die das sehr profitieren, sind die Mitarbeiter und die sind auch wirklich dabei. Das habe ich dann auch erfahren, dass wenn die sind sofort dabei, die freuen sich, die allermeisten.
Die sind dann aber möglicherweise länger in der Unternehmen.
Ja, kann sein. Das muss man
muss man
mit denen ausmachen.
So fast wie Japaner. Ne? Also die haben im Prinzip auch alles Mögliche während der Arbeitszeit machen, aber dann auch dann 14 Stunden oder 12 Stunden zumindest im Betrieb sind.
Ja.
Scheint ja zumindest auch ganz gut da zu laufen. Aber das finde ich spannend. Weil der Start war ja der, für sich zu gucken, dass es einem gut geht. Das Beste ist natürlich, wenn man sagt, als Unternehmer oder als leitende Führungskraft, wenn man das entscheiden kann, dass die Mitarbeiter damit von profitieren. Sonst wäre es ja eben wieder arrogant oder egoistisch.
Genau, ne? Wenn sie wollen und wenn sie nicht wollen, dann ist es ganz wichtig, dass der Unternehmer es zumindest für sich tut. Also das ist das, was ich im Coaching und im Mentoring immer mache. Man kann nicht erwarten, dass es die anderen gleich voller Begeisterung mitmacht. Das Wichtige ist, dass man es mal selber macht und sich da auch nicht abbringen lässt. Und natürlich ist es dann halt eine andere Mittagspause oder man muss ein bisschen was verschieben. Aber ich habe da sehr, sehr viel Erfolge damit, weil Sie gehen dann nach Hause um 18 Uhr und Sie müssen nicht mehr Sport machen. Es bleibt nämlich dann a Quality Time, wirklich auch für Partner über, man kann dann auf einmal Dinge tun, die man bis jetzt nicht gemacht hat. Ja? Da hat man das ja, das, oft ist es ja doch so, dass wenn beide berufstätig sind, man kommt nach Hause, einmal ist der zu Hause, der andere geht weg und dann schaut man wieder auf die Kinder. So ist das meistens, hat sich das...
Aber das kann ja nur klappen, wenn dadurch die Arbeit, also die echte Arbeit, effektiver wird. Wenn man sagt, man hat natürlich diese Pausen, durch die Breaks dadurch, die aktive Zeit. Wenn man jetzt sagt, ich habe 75 Minuten Zeit oder 90 meinetwegen auch, da habe ich das mir vorgenommen. Und dann konnte ich mich jetzt schon wieder kurz freuen auf die Zeit danach oder mache ich was für mich oder was auch immer. Deswegen wird die Zeit fokussierter und fokussierter heißt ja dann auch effektiver. Deswegen mache ich eigentlich, ich sag mal einfach mal 12 Stunden, das, was ich vorher in 14 Stunden gemacht habe. Ja, was auch immer, so in
ja,
der Richtung.
Das ist aber auch von der Gehirnforschung oder so, das ist ja an sich alles bestätigt, weil das Dopamin ist dann da. Ja, man hat auch diese Mini-Erfolge. Das heißt, man hat das Gefühl, man hat was für sich gemacht und ist zufrieden, auch wenn man dann vielleicht einmal 3 E-Mails beantworten muss, die man vorher vielleicht verschoben hat. Ja, aber dann so, jetzt packe ich es an, weil jetzt habe ich vorher auch schon was gemacht. Es ist ein ganz anderes Energieniveau den ganzen Tag da.
Jetzt ist dein Programm ja in erster Linie, fällt mir gerade ein, für Unternehmer, also die das entscheiden können, auch für ihre Mitarbeiter. Leitende Angestellte ist wieder ein bisschen schwieriger, außer die haben wirklich eine Entscheidungskraft.
Ja, da
wäre denn dein Programm auch anwendbar für Angestellte, für ihren eigenen Bereich und in Familienunternehmen? Also sozusagen rausgelöst aus dem Unternehmensbereich? Wenn du sagst, so die Tipps, die ein Unternehmer bekommt für sein Unternehmen, kann auch der Privatmann für sich nutzen, auch wenn es bei der Arbeit nicht eins zu eins umsetzen kann, logischerweise.
Ja,
aber für zu Hause und fürs Wochenende.
Natürlich, weil dadurch, dass ich die medizinische Expertise auch hinterher habe, das kann ich oft gar nicht so in ein Wort fassen. Es klingt Zahnarzt, ist ja bei uns in Österreich anders. Wir haben ja die gesamte Medizin studiert und ich habe sehr viel medizinische Erfahrung und kann dadurch eben das auch in gesunde Strukturen geben. Weil die meisten, die sich jetzt abnehmen, Sport machen, Schlafrhythmus, Stress, ja, die stressen sich allein dadurch, dass sie das wieder besser machen wollen. Ja. Also man kann da wirklich gesunde...
Wir mussten gerade ein bisschen Einhalt gebieten hier.
Ja, genau.
wurde etwas laut.
Ja, genau. Dass man gesunde Strukturen einfach einbadet. Und vor allem, was mir einfach so ein Riesenanliegen ist, dass Beziehungen, die oft vielleicht ein bisschen krachen, ja, oder wo man nicht mehr so glücklich ist und man sich trennen muss oder möchte, dass das in den allermeisten Fällen keine gute Sache ist. Vorher zahlt es sich einmal aus, zu schauen, was ist denn da wirklich los. Ja. Weil das ist, es hängt ja meistens mit den eigenen Erwartungen zusammen und mit den eigenen Kindheit auch, was man erlebt hat, welchen Partner man sich gesucht hat. Und wenn dann die Erwartungen der Partner nicht mehr erfüllt oder Veränderungsprozesse da sind, beide Menschen verändern sich, dann muss man sich oft wieder neu finden. Oder was ich jetzt sehr oft habe, ist, dass Kinder ausziehen, also die Kinder sind älter, und jetzt orientieren sich beide neu. Und jetzt kommt dieses, was ist denn aus meinem Leben geworden? Und da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und was wird das jemals passieren?
Das ist ja so der Wechsel im Unternehmen-Leben so ein bisschen.
Ja.
Das ist ja fast wieder ein neues Thema. Also fast
das
wieder
ist, das fast, wäre jetzt fast ein neuer Podcast, ein neues
neue,
Thema.
Neue
ja,
Folge.
Genau. Absolut.
Aber spannend fand ich jetzt tatsächlich eben zwei Dinge, also überhaupt das Ganze, dass du bei dem Burnout auch mal den Fokus auf der anderen Seite gesetzt hast. Also ich bin schon eher ein Schulmediziner, der dann auch die Werte anguckt, aber weder das Einstellen der Werte alleine muss der richtige Weg sein. Manchmal reicht es aus, das Mentale zu verändern, dann braucht man die Werte gar nicht mehr zu überprüfen.
Ja.
Deswegen ist höchstens, um mal zu schauen, übersehe ich nichts, das mit den Werten nicht verkehrt.
Absolut.
Aber viele vergessen über den Ersatz der Werte. Wir hatten ja ganz am Anfang über, Gott ist gar nicht hier drauf, aber mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln eben auch nicht richtig nur zu sagen, ich ersetze das, weil das eben nicht alles ist. Und manchmal kann es ausreichen, wie bei dir anscheinend zumindest, zu sagen, das Mentale war aus dem Lot, mich hat das andere nicht, ich habe gesund gelebt, das glaube ich einfach mal so, deswegen hat das ausgereicht. Und nur wenn es eben nicht vorangeht, dann kann man immer noch mal gucken. Also man kann das von beiden Seiten angehen.
Auf alle Fälle, ich bin da auch sehr aufgeschlossen und ich bin immer dafür, dass man schulmedizinisch einmal sich das Ganze anschaut. Ich bin nur wirklich gerade beim Burnout jemand, ich möchte die Menschen nicht krank, also die sind nicht für mich krank. Und das Burnout ist mittlerweile eine weit verbreitete Sache geworden.
Nur Schublade.
Und es ist wie eine Schublade, die man auf und zu macht. Und das möchte ich nicht, weil ich glaube, dass wenn man sich selber also wirklich reflektiert und da, man muss schon einmal einen Cut machen. Das muss man, also das Burnout macht es, also, aber wenn man Burnout gefährdet ist, ist es sehr ratsam, da mal wirklich einmal kurz einen Strich zu machen. Das schulmedizinisch sehr wohl anzuschauen, das kann man dann auch drauf, aber ich glaube halt einfach nur etwas zu nehmen, ohne zu wissen, was mit mir da eigentlich passiert ist, macht für mich...
Nee, das geht auf keinen Fall. Sinn. Aber es ist natürlich schon so, dass man verschiedene Klientele hat. Die einen erreicht man mehr beim Mentalen, die anderen mehr in dem körperlichen Wertebereich. Und Burnout auch bei dir. Das hat keiner überprüft. Ich bin mir sicher, dass der Werte gewesen ist, dass du also dich auch ausgeburnt hast, in deinen Werten im Körper. Das sind ja gar nicht die schulmedizinischen Werte, das sind ja gerade andere Werte.
Ja, ja.
Die Laborwerte sind ja gar nicht das, was das Wahrhaftige ist. Aber dennoch ist natürlich die Sache, wie gehe ich das an? Und das eben oftmals leider in der, sag ich mal, schulmedizinisch orientierten Nahrungsergänzungsmittelindustrie, würde ich fast sagen, das Mentale eben vergessen wird. Und das ist sicherlich nicht gut.
Ja, das glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und ich sehe schon, dass diese ganzen körperlichen Symptome, die dann ja auch am Anfang noch bleiben, da braucht man ein bisschen länger, bis die weg sind, ja. Und die kann man dann sehr wohl, glaube ich, da merkt man sehr wohl, was da vielleicht was gefehlt hat. Ja. Also ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel.
Gut, was ein schönes Ende so für das Thema.
Ja,
zwei verschiedene neue Themen in Familie und da im Wandel des Familienunternehmens zu Nahrungsergänzungsmitteln, mental, Burnout, spannende Themen, es geht nie zu Ende.
Nein.
Und jetzt sind noch ein paar Tage New York hier.
Ja, genau.
Wir haben ja noch einiges vor, ne?
Ja, wir haben noch einiges vor.
Freue mich drauf. Danke für das Interview und es wird dann demnächst irgendwann online gehen. Ihr werdet es dann hören.
Ja.
Tschüss.
Tschüss, danke dir. Danke.
Ja, nochmal einen großen Dank an Renate für die sehr spannenden Einblicke in ihre Erfahrung mit Burnout. Was für mich wichtig ist, ich habe es ja immer wieder betont als Gegenpol, dass man diese Speicher auch messen kann. Ich habe selber erlebt mit eigenen Patienten und Interessenten, die sind zum Hausarzt gegangen, die ich gerne einbinde, aber inzwischen nur noch Hausärzte, die dafür offen sind, die dann behaupten, man könne einen Burnout nicht im Labor feststellen. Was natürlich Quatsch ist. Aber, und das ist ganz wichtig, das habe ich auch festgestellt, ich habe ja studiert an der FHM, Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld bei Professor Wienicke, Regulationsmedizin und Mikronährstofftherapie. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, ein inhaltlich sehr, sehr gutes Studienfach und sehr guter Studiengang, allerdings mit dem großen Mangel aus meiner Sicht, dass es tatsächlich dort im Wesentlichen um schulmedizinisch verfeinerte, verbesserte, sehr viel verbesserte Interpretation von Laborwerten ging, und zwar durchgängig. Und da wird die Seite, die Renate heute mit reingebracht hat, also die Seite der Psyche, dass Burnout ein mentales Problem, eine mentale Krankheit ist. Ich glaube nicht nur, aber man kann auch hinterher gar nicht mehr wissen, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn. Also sagen wir mal, das Ei ist die Psyche, das Huhn sind die Werte. Ich glaube, das geht eins in eins, beziehungsweise als Kreislauf. Und man kann irgendwann gar nicht mehr sagen, was und wie, wo es angefangen hat, sondern man kann nur sagen, man muss beides angehen. Also es reicht nicht nur, durch Nahrungsergänzungsmittel die nachgewiesenen, beginnenden, sich leerenden Speicher aufzufüllen oder sogar die schon richtig leeren Speicher wieder langsam aufzufüllen. Das reicht alleine nicht, um eine richtig gute Therapie, aber auch Prophylaxe für Burnout zu haben, gehört eben wieder Körper, Geist und Seele, also das ganze mentale Gerüst, aber auch die Systeme. Also wir reden heute, ich sag mal, in der Burnout-Forschung mehr von Systemen. Es gibt das Schilddrüsensystem, es gibt das Nebennierenrinnensystem, Nebennierenmarksystem, das Nebenschilddrüsensystem, den Cortisol-Systemkomplex, Darm-Hirn-Achsen. Also es wird in größeren Einheiten gedacht und nicht immer nur in kleinen Organeinheiten, wie es früher der Fall war. Heute war Folge 1, in zwei Wochen kommt Folge 2. Ich vermute, dass Burnout, ob ich das kontinuierlich mache oder mit einer Pause dazwischen, hängt davon ab, wie gut ich in der Recherche bin. Es werden weitere Interviews folgen und in zwei Wochen geht es weiter mit Burnout. Und dann wird es mutmaßlich etwas in die laborchemische Situation hineingehen und wenn es klappt, mit einem Interview. Ich habe nächste Woche
einige Interviews in der Pipeline, die ich führen werde, nicht nur für Burnout, sondern für andere spannende Themen, wie zum Beispiel auch Tier und Gesundheit, also Tier und Halter, Tierhalter und Gesundheit, ein hochspannendes Thema und auch weitere Themen, die dann in Zukunft hier im Tatort Gesundheit für euch aufgearbeitet werden. Also, ich freue mich über Bewertungen, 5 Sterne. Ja, empfehlt mich weiter bei euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Postet mich auf Social Media, damit dieser Podcast, ich finde, der ist sehr wertvoll für ja eigentlich alle, sich verbreitet und weiter verbreitet. Tschüss!
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast.